Ein weiteres Schiff aus der aktuellen Welle, das eine Menge neuer, aber auch bekannter Jedi mit ins Spiel bringt. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode X-Wing Who is Who. Heute im Fokus der ETA-2 Actis Jedi Interceptor. Viel Spaß! Der Abfangjäger der ETA-2 Actis-Klasse oder auch Jedi Interceptor wurde als direkter Nachfolger des Delta 7 Aethersprites durch die Quad Systems Engineering entwickelt und gebaut. Mit seiner Länge von 5,47 Metern, einer Breite von 4,30 Metern und der Höhe von 2,50 Metern war dieser Jäger einer der kleinsten der gesamten Flotte der Republik. Bei der Entwicklung verzichtete man auf Schilde und Sensoren, damit der Jäger alle Energie auf die Geschwindigkeit und die Wendigkeit geben konnte. Somit war er primär für die Jedi entwickelt worden, die dank der Macht frühzeitig Gefahren spüren und ihnen durch ihre enormen Reflexe ausweichen konnten. Mit seinen 1500 Stundenkilometern Maximalgeschwindigkeit war er sehr schnell, doch er musste aufgrund der geringen Größe auf einen Hyperantrieb verzichten und war auf die Unterstützung von Hyperraumtransportringen angewiesen. An seinen Flügeln hatte der ETA-2 oben und unten Kühlplatten, die geöffnet wurden, um überschüssige Wärme von den Triebwerken abzuleiten, was gerade im Kampf zu einem enormen Vorteil führte, da die Wärme der Waffensysteme ebenfalls abgeleitet wurden. Dies hatte jedoch einen gravierenden Nachteil, denn gerade diese Abluftbereiche waren sehr schwach gepanzert und wurden somit enorm leicht zerstört. Bewaffnet war der ETA-2 mit zwei an der Front befindlichen schweren Laserkanonen sowie einer Ionenkanone, die als Sekundärwaffe platziert wurde. Die Laserkanonen waren so ausgerichtet, dass sie gleichzeitig feuern konnten und sich ihre Strahlen kreuzten, was den Angriffswürfel mehr im Bullseye an dieser Stelle auch erklärt. Es war auch möglich, dem Jäger einen Raketenwerfer mit einzubauen, doch hierzu mussten die vormontierten Ionenkanonen abmontiert werden und das System komplett neu justiert. Als Unterstützung für die Jedi hatte der ETA-2 auch Platz für einen Astromech-Droiden, der aber primär für die Navigation und die Reparatur zuständig war. An dieser Stelle ein kleiner Funfact, den ich sehr interessant finde. Obwohl der ETA-2 wesentlich kleiner war als der Delta 7, hatte der ETA-2 trotzdem Platz für einen kompletten Astromech-Droiden, sodass dieser mit seinem kompletten Körper in dem Schiff verbaut werden konnte. Der Delta 7 hingegen hatte zumindest im Kanon keinen kompletten Astromech verbaut, sondern immer nur diesen Kuppelkopf. Ein Beispiel hier wäre R4, also der Astromech von Obi-Wan Kenobi aus Episode 2, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum dieser Droide niemals komplett mit Obi-Wan unterwegs war, sondern immer nur am Schiff blieb. Im Kanon sehen wir den Jäger das erste Mal in Episode 3. Zeitlich früher kommt er aber schon in der 5. Staffel von Clone Wars vor, hier in der 17. Episode mit dem Namen Verdachtsmomente und hier auch als gelbe Variante von Anakin. In dem Legends-Roman Dark Lord, The Rise of Darth Vader erhält Darth Vader einen modifizierten schwarzen ETA-2 Jäger und zusätzlich dazu auch einen Astromech namens R4K5. Und hier noch eine kleine unbezahlte Werbung bzw. Empfehlung für die Dark Lord Hörspielserie, die ist unglaublich gut und ist mit den Originalstimmen der Protagonisten aus Film und Serie versehen. Also solltet ihr euch definitiv anhören, ist eine richtig gute Geschichte, hat mir richtig Spaß gemacht, auch wenn sie zum Legends gehört. Kommen wir jetzt aber zu den Piloten dieses schnellen Abfangjägers und ich nehme mir hier mal die Freiheit, den generischen Jedi-General zu überspringen, einfach weil er im Grunde ja kein klassischer Pilot ist, sondern weil alle Piloten, die jetzt kommen, ja auch Jedi-Generäle sind. Also von daher würde es hier keinen Sinn machen, diesen einzeln zu betrachten. Und wir beginnen mit der Jedi-Meisterin Shaak-Ti. Shaak-Ti war eine auf dem Planeten Shili geborene Tok'ruta und gehört somit der gleichen Spezies wie Ahsoka Tano an. Sie ist groß gewachsen und hat im direkten Vergleich mit Ahsoka sehr lange Montrals. Das sind die links und rechts über ihre Schultern laufenden Kopfschwänze, die den Leku der Twi'lek ähneln. Diese Montrals waren für die Tok'ruta erweiterte Sinnesorgane. Über ihre Kindheit und Jugend ist leider nichts bekannt. Sie wurde zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt als machtsensitives Wesen auf Shili gefunden und in den Orden der Jedi aufgenommen und erhielt auch irgendwann den Rang eines Jedi-Meisters. Zwischen Episode 1 und Episode 2 wurde sie dann auch in den Hohen Rat der Jedi berufen und ersetzt hiermit Jedi-Meisterin Yaddle, welche eine weniger aktive Rolle in den Angelegenheiten der Jedi übernehmen wollte. Yaddle ist im Übrigen neben Yoda das bis dahin einzig andere Wesen dieser Spezies, wenn wir jetzt mal The Mandalorian als Serie und Baby Yoda außen vor lassen. Wir sehen Shaak-Ti ganz kurz und auch sehr gut in Minute 25 von Episode 2 im Rat der Jedi sitzen und später ist sie auch Teil der Schlacht von Geonosis, die als erste Schlacht der Klonkriege in die Geschichte eingegangen ist. Sie kämpfte an der Seite von Luminara Unduli und konnte kurz vor knapp mit einigen anderen Jedi vor den anrückenden Separatistentruppen gerettet werden. Kurz nach dieser Schlacht wurde Shaak-Ti ausgewählt, um die Republik auf Kamino zu vertreten. Ihre Hauptaufgabe war es, die Aufzucht und Ausbildung der Klonkrieger zu überwachen. Hier bediente sie sich auch unkonventionellen Mitteln und besorgte sich zum Beispiel Unterstützung einiger Kopfgeldjäger, die verschiedenste Trainings mit den Kadetten durchführten. Sie war aber auch gleichzeitig die kommandierende Offizierin der Sicherheitstruppen von Kamino. Einen sehr prominenten Auftritt hatte sie dann auch in Clone Wars, als sie die Domino Squad durch das Training begleitete. Nachdem man aber feststellte, dass die Domino Squad nicht sehr effizient war, wurde Shaak-Ti angeraten, einen neuen Spender für den Klonprozess zu organisieren, da die Spenden von Jango Fett mit jedem weiteren neuen Klon auch immer schlechter wurden und somit die Klone weniger effizient waren. Shaak-Ti glaubte aber an diese Klone und dank ihr haben wir zum Beispiel auch mit den Klonen CT-5555 oder Fives und auch CT-1409, Echo, zwei sehr, sehr bekannte Klone im Verlauf der Klonkriege kennengelernt. In einer späteren Episode befehligt sie die Truppen, die auf Kamino waren, gegen die Separatisten zu kämpfen, da diese durch eine List es geschafft hatten, Truppen auf dem Planeten zu platzieren. Das Ziel der Separatisten war es, eine genetische Probe der Klon-DNA zu stehlen, um diese auf Schwachstellen zu prüfen. Shaak-Ti schlug zusammen mit den Klonen sowohl Asajj Ventress als auch General Grievous zurück, die diesen Überfall anführten. Im weiteren Verlauf der Serie sehen wir Shaak-Ti auch immer wieder, da sie als Teil des Hohen Rates natürlich bei vielen Entscheidungen mit dabei war und auch in verschiedenen Treffen teilgenommen hatte. Als die Republik und der Rat der Jedi gegen Ahsoka Tano Anklage erhoben, war sie eine der Richterinnen in der Kammer des Urteils. Als zu Beginn der sechsten Staffel ein Klon namens Tab die Jedi-Generälin Tipla tötete, wurde er unter Aufsicht von Shaak-Ti und einigen Kaminoanern untersucht. Tab war aber kerngesund, doch Shaak-Ti war sich sicher, dass sie etwas nicht stimmen konnte. Doch sie hatte keine Beweise dafür. Der rat der Jedi wies sie an, Tup nach Coruscant zu bringen, um ihn dort mit Hilfe der Macht zu untersuchen. Fives, ein guter Freund von Tup, hatte derweil mitbekommen, dass die Kaminoaner Tup töten wollten, und das wollte er nicht zulassen. Er löste eine Reihe von Fehlalarmen aus und lenkte somit alle von Tup ab. Fives fand heraus, dass alle Klone einen Inhibitor-Chip verbaut bekommen hatten und dass bei Tup dieser eine Fehlfunktion hatte. Shakti, die mittlerweile den Kaminoanern gegenüber misstrauisch geworden war, verfügte, dass Fives mit ihr nach Coruscant überstellt werden sollte und dass die Jedi ihn untersuchen sollten. Auf Coruscant übergab Shakti dem obersten Befehlshaber Kanzler Palpatine den Inhibitor-Chip und ließ Fives mit ihm alleine, da er mit ihm sprechen wollte. Dies war jedoch ein Trick, denn man wollte Fives aus dem Weg schaffen. Man machte ihn aggressiv, befreite ihn und er ging auf Palpatine los. Shakti konnte die Situation im letzten Moment entschärfen, doch Fives konnte fliehen. Anakin und Commander Rex verfolgten diesen jetzt weiter. Weiterhin bleibt Shakti natürlich in der Serie vorhanden, wenn auch nur eher so als Nebencharakter, der jetzt ab und zu mal auftaucht. Während der Ereignisse von Episode 3 aber ist es Shakti, die nach der Ausrufung der Order 66 ein Holocron nutzte, um ihren Glauben an die Macht und die Jedi aufzuzeichnen. Sie wollte nicht, dass diese Auslöschung das Ende der Jedi ist und forderte alle auf, die diese Nachricht sahen, das Vermächtnis der Macht fortzuführen. Das kann man im kanonischen Buch Star Wars Women of the Galaxy nachlesen. In der 11. Folge der 6. Staffel von Clone Wars hat Yoda eine Vision, in der Shakti durch ein blaues Lichtschwert hinterrücks getötet wird. Und genau diese Szene ähnelt enorm einer Deleted Scene aus Episode 3, in der Shakti durch General Grievous getötet wird. Doch obwohl man ihren Tod nie offiziell sieht, da so eine Deleted Scene ja nicht in den Kanon gehört, wird sie nach der Order 66 für tot erklärt. Shakti hatte ihren ersten Auftritt also in Episode 2, der Angriff der Klonkrieger und natürlich viele weitere Auftritte in der Serie Star Wars The Clone Wars. Kommen wir jetzt auch zu ihrer Fähigkeit, die da heißt. Zu Beginn der Endphase darfst du beliebig viele Macht ausgeben, um ebenso viele befreundete Schiffe in Reichweite 0 bis 2 zu wählen. Jedes gewählte Schiff entfernt während dieser Endphase einen Fokus- oder Ausweichmarker nicht. Shakti ist eine Mentorin, eine Unterstützerin. Während andere die Truppen aufgeben und diese noch einmal neu anfangen lassen, ist Shakti diejenige, die sie weiter unterstützt, damit ihre Truppen auch beim nächsten Anlauf besser sind, fokussierter sind. Und so in etwa erkläre ich mir auch ihre Fähigkeit. So viel also zu Shakti. Schauen wir einmal weiter in die Piloten und kommen zu einem Piloten, ja, mit dem man wohl am wenigsten in einem Jäger gerechnet hatte. Großmeister Yoda. Yoda ist wohl das größte Mysterium des gesamten Star Wars Franchises. Über beinahe alle Charaktere weiß man zumindest, wo sie geboren wurden. Über Yoda wissen wir gerade mal so viel, dass er ca. 896 Jahre vor der Schlacht von Yavin geboren wurde. Wo, ist nicht bekannt. Auch wenn es in der neuen Edition des Star Wars Visual Dictionary von 2018 das erste Mal ein Konzept gab, was dazu angerissen wurde. Yoda war schon in jungen Jahren immer sehr tief mit der Macht verbunden und trat dem Orden der Jedi bei. Nachdem er das Ritual der Versammlung durchgeführt hatte, erhielt er einen Kyberkristall und baute sein erstes Lichtschwert mit Hilfe des Druidenarchitekten Hu Yang. Im Alter von 100 Jahren war Yoda bereit, das, was er gelernt hat, auch weiterzugeben, und er wurde in den Rang eines Meisters erhoben. Als Meister bildete er über 80 Jahre lang Jedi aus und es ist überliefert, dass er in seinem gesamten Leben rund 22.000 Jedis ausgebildet hatte. Irgendwann nahm Yoda den jungen Dooku als seinen Padawan auf, welcher auch sein letzter Padawan zur Zeit der Galaktischen Republik gewesen war. Während dieser Zeit besuchte Yoda auch oft den Planeten Kashyyyk, wo er als Jedi-Unterhändler zwischen den Wookies und den Trandoshanern versuchte zu vermitteln. Als Dank für seine Bemühungen wurde Yoda die Ehre zuteil, den Titel Verteidiger des Heimatbaumes zu tragen, und man nahm ihn als Ehrenmitglied in alle Familien von Kachiro auf. Und obwohl Yoda keine Padawane mehr annahm, bildete er in der Zeit rund um Episode 1 bis 3 viele Jünglinge aus, unter ihnen auch Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano oder auch Caleb Dume, den wir später als Kanan Jarrus kennenlernen. Mehr über seine frühe Zeit ist jetzt auch nicht wirklich bekannt. Danach beginnen nämlich dann direkt die Ereignisse von Episode 1. Hier ist Yoda ein Jedi-Großmeister und der Vorsitzende des Hohen Rates der Jedi. In Episode 1 sehen wir Yoda das erste Mal, als ihm der junge Anakin Skywalker vorgestellt wird. Qui-Gon Jinn möchte diesen zum Jedi ausbilden, da er in ihm den Auserwählten sieht. Den, der die Macht ins Gleichgewicht bringen wird. Doch der Rat der Jedi lehnt dies ab, da Anakin zu alt und zu ängstlich ist. Nachdem Qui-Gon Jinn durch den Sith Darth Maul getötet wurde, erteilt Yoda Obi-Wan Kenobi die Erlaubnis, den jungen Anakin auszubilden. In Episode 2 ist es Yoda, der Amidala im Büro des Kanzlers begrüßt und hier schon erste Zweifel an der Ehrlichkeit des Kanzlers zeigt. Er schickt Obi-Wan Kenobi zu den Koordinaten, die scheinbar ins Nichts führen, um dort Kamino und die Klone zu entdecken. Später reist Yoda selber nach Kamino, um dort die ersten Klontruppen mit sich zu nehmen, um nach Geonosis zu fliegen, um dort Anakin, Obi-Wan und Padme zu retten. Hier kämpft er auch gegen seinen alten Schüler Dooku, muss diesen aber ziehen lassen. Yoda war es auch, der zu Beginn der Klonkriege den Jüngling Ahsoka Tano, dem Jedi-Ritter Anakin Skywalker, als Padawan zuwies. Yoda war sich sicher, dass Anakin dadurch eine emotionale Entwicklung erleben würde. Während der Klonkriege war Yoda auch in einigen, wenn auch im Vergleich zu Anakin oder Obi-Wan, wenigen Schlachten anwesend. Er schaffte es zum Beispiel mit 3 Klonen, eine ganze Separatisteneinheit auszuschalten und somit die Toidorianer auf die Seite der Republik zu bringen. Oft beriet er sich auch mit den Jedi-Generälen, die in der ganzen Galaxie verstreut für den Bestand der Republik kämpften. Zum Ende der Klonkriege hörte Yoda während einer Meditation die Stimme eines alten Freundes, Qui-Gon Jinn. Etwas, das er nie für möglich gehalten hätte, da er der Meinung war, dass ein Jedi seine Identität oder Seele nicht behalten könnte, wenn er eins mit der Macht geworden war. Yoda reiste in seinem personalisierten ETA-2 Actis nach Dagobah und musste sich hier vielen Tests unterziehen, nur um am Ende Visionen der Zukunft zu sehen, in der Freunde als auch er selber starben. Er kehrte zurück nach Coruscant und lernte weiterhin die Wege der Macht. In Episode 3 fliegt Yoda nach Kashyyyk, um dort den Wookies beim Kampf gegen die Separatisten beizustehen und musste sich, nachdem die Order 66 ausgerufen wurde, retten, was ihm dank seiner Wookie-Freunde auch gelang. Zusammen mit Obi-Wan Kenobi flog er zurück nach Coruscant und erfuhr, dass Anakin Skywalker sich den Sith angeschlossen hatte. Yoda stellte sich Palpatine, musste aber fliehen, während man annahm, er sei tot. Er reiste erneut nach Dagobah, um dort ins Exil zu gehen. Doch vorher lehrte er Obi-Wan, wie er mit seinem alten Meister Qui-Gon Jinn reden konnte. Auf Dagobah behielt er durch die Macht den Blick auf die Jedi, die überlebt hatten, und sprach als Machtprojektion mit Ezra Bridger. Jahre später nahm Yoda zum letzten Mal einen Schüler an, Luke Skywalker. Er trainierte ihn so gut er konnte. Doch der junge Mann war voller Zweifel und Angst um seine Freunde. Dennoch tat er alles, was ihm möglich war, und nachdem Luke ihn verlassen hatte, um seine Freunde zu retten, spürte Yoda immer mehr sein Alter. Luke kehrte zu Yoda zurück, nachdem er sich Darth Vader gestellt hatte. Yoda offenbarte Luke, dass Vader sein Vater ist und es noch einen weiteren Skywalker geben würde. Danach verstarb Yoda und wurde eins mit der Macht. 30 Jahre nach diesem Ereignis zeigt sich Yoda als Machtgeist seinem ehemaligen Schüler Luke Skywalker, welcher erneut voller Selbstzweifel und Angst war. Und auch während der Schlacht von Exegol, im Moment des Verlustes, hörte Rey neben vielen weiteren Jedi auch die Stimme von Yoda, der ihr sagte, dass sie nie alleine gewesen sei und sich in der Macht erheben sollte. Dies war der offiziell letzte Auftritt, den wir von Yoda bisher gesehen oder gehört haben. Yodas erster Auftritt war natürlich in Episode 5, Das Imperium schlägt zurück. Zeitlich wird er aber schon das erste Mal in der Romanserie The High Republic erwähnt. Und diese spielt zeitlich ca. 200 Jahre vor Episode 1 und zeigt einen somit weit jüngeren Yoda. Schauen wir auch hier seine Fähigkeit einmal an. Nachdem ein anderes befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 3 einen oder mehrere Machtpunkte ausgegeben hat, darfst du eine Macht ausgeben. Falls du das tust, stellt jenes Schiff eine Macht wieder her. Yoda ist schon immer ja mehr der Lehrer, der Unterstützer, der anderen die Macht zeigt, selbst wenn er dadurch seine eigene Macht verlieren sollte. Diese Fähigkeit ist in meinen Augen perfekt auf Yoda zugeschnitten. Der Machtunterstützer, der Machtverteiler. Großartige Sache. Kommen wir nun zu einer weiteren Jedi, die wir im Vorfeld genauso wie Yoda auch schon als Crew im Lati Gunboat erhalten haben. Ayla Secura. Sie war eine machtsensitive Twi'lek, die auf Ryloth geboren wurde. Und leider ist es wie bei vielen Jedi-Charakteren so, dass ihre Geschichte erst in den Episodenfilmen beginnt und somit über ihre Jugend und Kindheit nicht viel oder gar nichts bekannt ist. Sie wurde vom Jedi-Meister Quinlan Vos, den sie auch als eine Art Vaterfigur sah, als Padawan aufgenommen und ausgebildet. Bevor die Klonkriege begonnen hatten, wurde Ayla zum Jedi-Ritter und zu Beginn der Klonkriege zu einem der Jedi-Generäle. Sie befehligte die 327. und wurde durch CC-5052, auch als Bly bekannt, unterstützt. Sie war dabei, als die erste Schlacht der Klonkriege auf Geonosis begann, und nachdem die Klonarmee eingetroffen war, übernahm sie auch hier direkt das Kommando über einen der Truppentransporter. Nach dieser Schlacht erhielt sie auch das Kommando über die 327. und geriet in einige Schlachten, zum Beispiel die von Quell, bei der sie von Anakin und Ahsoka gerettet wurde, nur um kurz darauf auf dem Planeten Maridun abzustürzen. Hierbei wurde Anakin schwer verletzt und Ayla spürte die Angst von Ahsoka in der Macht und sie machte ihr klar, dass dies nichts wäre, für das man sich schämen müsste, da sie das selber bei ihrem eigenen Meister auch durchgemacht hatte, jedoch irgendwann gelernt hatte, loszulassen. Ayla und Ahsoka versuchten Hilfe zu holen und trafen auf die indigene Spezies des Planeten, die Lurmen. Da auch die Separatisten den Planeten aufsuchten und ihn einnehmen wollten, halfen die Jedi den Lurmen, auch wenn dies ihr Anführer selber nicht wollte. Sie schafften es, den Vorposten der Separatisten zu infiltrieren und die Separatisten aufzuhalten, denn auch die Lurmen entschlossen sich letztendlich, um ihren Planeten zu kämpfen, um diesen zu verteidigen. Später befand sich Ayla in der Kommunikationszentrale des Jedi-Tempels, als Cad Bane diesen infiltrierte, um dort ein Holocron zu stehlen, und sie war auch Teil der Jedi, die das Silo-Beast auf Coruscant aufhielten. Im Übrigen hatte sie auch einen eigenen Astromech-Droiden namens QT-KT, der ein Teil der D-Squad, einer Droiden-Sondereinheit wurde, die in den Clone Wars einige Abenteuer erlebten. Gegen Ende der Klonkriege wurde Ayla in den Rang eines Jedi-Meisters erhoben. Sie wurde zusammen mit Commander Bly nach Felucia entsandt, um die dort ansässigen Separatistentruppen zurückzuschlagen. Sie nahm auch an einer Ratsbesprechung teil, in der darüber diskutiert wurde, dass der Kanzler schnellstmöglich seine Sondervollmachten zurückgeben sollte. Hier sah Ayla erneut Ahsoka Tano, die auf Mandalore Maul verhaften konnte. Nachdem jedoch Palpatine die Order 66 ausgerufen hatte, wurde Ayla, genau wie viele andere Jedi überall in der Galaxie, getötet. 35 Jahre nach der Schlacht von Yavin gehört auch Aylas Stimme zu denen, die Rey während der Schlacht von Exegol wahrnimmt. Ayla sagt ihr, dass Rey sich von der Macht leiten lassen soll. Ihren ersten Auftritt, den hatte Ayla Secura in Episode 2, Angriff der Klonkrieger, und danach natürlich in den Star Wars Comics als auch in der Serie Star Wars The Clone Wars. Ihre Fähigkeit ist die folgende. Solange ein feindliches Schiff, das in Reichweite 0 bis 1 in deinem Primärfeuerwinkel ist, einen Angriff durchführt, darf der Verteidiger eine Leerseite in ein Fokusergebnis ändern. Zugegeben, eine wirkliche Erklärung für diese Fähigkeit habe ich nicht, leider. Aber vielleicht habt ihr ja eine Möglichkeit, eine Idee, ihr sagt, okay, das könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht kennt ihr sogar noch eine weitere Information über Ayla Secura und sagt, ja, das passt deshalb ganz gut. Lasst's mich natürlich gerne jederzeit wissen. Ja, und jetzt kämen ja auch noch zwei weitere Piloten, Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi. Die beiden habe ich aber schon in der Folge rund um den Delta 7 Aethersprite angeschaut und werde sie deshalb jetzt hier nicht weiter behandeln. Also wenn ihr da Interesse habt, dann hört euch diese Folge zum Delta 7 nochmal an. Hier würde es jetzt einfach auch den Rahmen sprengen. Ja, und weil das so ist, kommen wir jetzt natürlich dann auch zum Ende dieser Folge. Und ich danke euch, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wenn ihr irgendwas über diese drei besprochenen Jedi-Piloten erfahren konntet, was neu für euch war, dann lasst es mich gerne wissen. Sowas interessiert mich natürlich auch, da freue ich mich über jede Rückmeldung von euch. Und wie immer bin ich natürlich auch froh über Feedback, sei es Kritik, seien es Anregungen oder auch Lob. Lasst mir alles gerne da, und in den Shownotes dieser Serie, dieser Folge, findet ihr alle Links, über die ihr mich dann auch erreichen könnt. Und ich würde dann an dieser Stelle sagen, habt einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Passt auf euch auf, macht's gut und ciao.